Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute ist Anita Posch zu Gast. Sie ist Österreicherin, Bitcoinerin seit vielen Jahren, bekannt international, macht einen Podcast und hat sich vor allem auf das Thema Bitcoin und Entwicklungsländer, Bitcoin in Afrika, Südamerika etc. spezialisiert. Sie reist um die Welt und macht daraus jetzt auch wirklich ihre Berufung und hat sich dazu entschieden, die nächsten Monate und Jahre als digitale Nomadin zu leben. Was ich persönlich auch sehr spannend finde, weil das natürlich ein ganz neuer Zugang ist, der gerade in der Bitcoin-Welt wirklich sehr verbreitet ist. Was sie so erlebt in Afrika und was sie als nächstes vorhat, das erzählt uns Anita im Podcast. Und im September wird sie auch bei der BTC 22 sein, der größten deutschsprachigen Bitcoin-Convention bisher. Ich darf es moderieren und mit Nico 21 bekommt ihr einen 5% Rabatt, wenn ihr dort Tickets kauft. Ein kurzes Wort noch von den Sponsoren und dann geht's los. Wer einen langfristigen Partner für die Bitcoin-Reise sucht, der ist bei Coinfinity bestens aufgehoben. Dort arbeiten Bitcoiner durch und durch, die schon viel mitgemacht haben in den vergangenen Jahren. Hypes und Crashes und jede Menge Fahrt natürlich. Die allerersten Bitcoin-Broker in Österreich bieten faire Preise und rundum Beratung, egal ob es um Kauf oder Verwahrung von Bitcoin geht. In Graz, da gibt es auch ein Geschäft, wo man persönlich Betreuung bekommt und alle Fragen beantwortet werden. Und von überall sonst ist Coinfinity und ihr Shop natürlich auch erreichbar über coinfinity.co. Inflation und Geldentwertung, die sind jetzt in aller Munde und niemanden überrascht das weniger als die Experten von Incrementum. Die beiden Fondsmanager, Marc Wallek und Ronald Stöferle, haben über das Thema auch schon Bücher geschrieben. Sie beobachten seit Jahren, wie sich unser Geldsystem zum Schlechteren entwickelt. Ihre Fonds kombinieren unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz, die findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und unter incrementum.li. Aprico Media, das ist der deutsche Bitcoin-Verlag schlechthin. Dort findet ihr die neuesten Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Aktuell Layered Money und bald den Fiat Standard von Sefidina Moos. Auf aprico.media kann man auch mit Lightning bezahlen und auf wasbitcoinbringt.com findet ihr die Amazon-Links zu den wichtigsten Büchern. Und damit nicht genug, Aprico hat mit der Lesestunde gerade einen neuen Podcast gestartet, wo deutsche Bitcoin-Texte professionell vorgelesen werden. Hört da unbedingt mal rein. Hallo Anita, willkommen bei DoMotion in den Studios 1090 Wien.
Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Super, dass ich hier sein kann.
Es ist wirklich super, dass du da bist, aber du bist nicht mehr lange da, weil du fliegst heute noch nach Südafrika. Ist das richtig?
Korrekt, ja.
Und du hast nur Bitcoin im Gepäck.
Ja, das wäre das kleine Gepäck, weil ja, in so einer kleinen unhosted Wallet kann ja alles drinnen sein.
Ja,
ja im Grunde ja. Also ich habe natürlich meine ganze Ausrüstung mit, alles, was ich brauche, um Videos zu machen, um die Leute zu beglücken mit meiner Ausbildung und Talks zu halten. Ich habe auch Hardware-Wallets im Gepäck, die ich nach Mossel Bay in Südafrika bringe, zum Township, wo Hermann begonnen hat, eine Bitcoin-Community zu gründen. Und dort werde ich auch hinfahren. Also das ist einer der Gründe, warum ich hinfahre.
Anita Posch, du bist eine sehr bekannte Bitcoinerin, sowohl im deutschsprachigen Space als auch im englischsprachigen Space. Du hast ein Buch geschrieben, du hast einen eigenen Podcast, YouTube-Kanal, hast gegründet Bitcoin for Fairness, ein Non-Profit-Bitcoin-Menschenrechts-Konstrukt sozusagen.
Ja, eine Initiative, die Bitcoin-Ausbildung in die Länder bringen möchte, wo Bitcoin eigentlich am dringendsten benötigt wird.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das meiner Meinung nach extrem wenig verstanden wird, dass es im Westen, wo wir sind, nicht so dringend benötigt wird wie anderswo. Du kommst ursprünglich aus St. Pölten,
ja,
im schönen Niederösterreich und gehörst zur alten Garde quasi der österreichischen Bitcoiner eigentlich, kann man so sagen.
Ja, ich meine, 5 Jahre sind es jetzt, ja, aber es ist fast die halbe Bitcoin-Zeit, ja.
Ja, ich hab tatsächlich geglaubt, das ist schon länger. Und du hast dich entschlossen, die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre als digitale Nomadin zu leben.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte. Begonnen hat es wahrscheinlich dadurch, dass ich auch in Wien, also ich habe die letzten 20 Jahre fast hier verbracht oder länger, ja, auch sehr oft umgezogen bin. Also ich bin nicht gerade die sesshafteste Person, vermutlich liegt es daran. Und mein Radius erweitert sich halt jetzt. Also bevor ich mit Bitcoin begonnen habe, habe ich mal zeitlang in Salzburg gelebt. Das ist mir dann ein bisschen doch zu klein geworden. Bin dann nach Berlin gegangen, ein Dreivierteljahr, um rauszufinden, was ich jetzt auch beruflich weitermachen möchte. habe dort lustigerweise Bitcoin nicht gefunden, weil hätte es damals in Bitcoin eigentlich schon das Bitcoin-Kiez gegeben. Also da hätte es schon genug Möglichkeiten gegeben, Leute auch kennenzulernen.
Und in Berlin, den Bitcoin-Kiez.
Ja, genau. Ja, als ich dann 2017 zurück nach Wien bin, um mich wieder mit meinem vorherigen Thema, nämlich Online-Marketing, Webprogrammierung, E-Commerce etc. auseinanderzusetzen und da wieder als Selbstständige anzufangen und Fuß zu fassen, dann ist mir eben Bitcoin über den Weg gelaufen und offensichtlich war ich dafür bereit. Und in den letzten Jahren ist es mir halt möglich geworden, wirklich völlig ortsunabhängig zu arbeiten. Und der Wunsch, noch ein bisschen mehr von der Welt zu sehen und gleichzeitig dieser Drang oder dieses, ich kann noch nicht sesshaft werden, ich möchte jetzt noch was erleben oder ich möchte, vielleicht gibt es auch noch einen Platz auf dieser Welt, der mir vielleicht doch besser gefällt als hier, weil angefangen hat es damit, dass ich immer eine Art einer Beschäftigung wollte, wo ich sehr wohl selbstständig bin, entscheiden kann, wo und wann ich arbeite und begonnen hat es eigentlich so, dass ich mir immer gedacht habe, in Wien ist es im Sommer wahnsinnig schön und im Winter möchte ich aber woanders sein. Mhm. Und Bitcoin ermöglicht es mir jetzt generell zu reisen und eben auch mit Bitcoin for Fairness, wo meine Aufgabe ist, Bitcoin-Wissen in Emerging Countries, also in Entwicklungsländer, Lateinamerika, Afrika zu bringen, geht das eigentlich Hand in Hand. Ja, also meine Auftritte dort oder die Talks und die Workshops, die ich dort organisiere, da muss ich ja sowieso dort sein. Also kann ich ja gleich von dort ins nächste Land, mehr oder weniger.
Das heißt, du hast eigentlich so ganz viele Voraussetzungen mitgebracht, sowohl für Bitcoin als auch für das digitale Nomadentum. Du bist von Grund her nicht so wahnsinnig sesshaft verwurzelt, wie du es gesagt hast, und kommst auch aus dem technischen Bereich, hast online gearbeitet und immer selbstständig offenbar.
Großteil oder? Meiner Berufsjahre selbstständig, ja.
Okay, das heißt, du hast alle Voraussetzungen mitgebracht. Und wie bist du dann wirklich über Bitcoin gestolpert? Also was war so für dich der Knackpunkt?
Der Knackpunkt war 2017 im April ein Vortrag von der Sherman Forschung-Gier am Game Changer in Wien, okay, die über Bitcoin und Open Blockchains gesprochen hat und darüber, wie sie quasi das Leben der Menschen weltweit, wie diese Technologie das Leben verbessern kann. Und sie hat so gut präsentiert, dass ich sofort gecheckt habe, ey, das ist interessant, das ist das nächste Thema mehr oder weniger. Und von da an habe ich mir halt selbst eigentlich das meiste beigebracht. Also Andreas Antonopoulos Videos rauf und runter gesehen, University of Nicosia gibt es ja diesen Massive Open Online Course, den man gratis machen kann, der 9 Wochen oder 3, ja, irgend sowas dauert. Und habe dann also begonnen, auch mein erstes Buch zu schreiben, weil ich dachte, am besten lernt man etwas, indem man ein Buch schreibt.
Das ist richtig. Du kannst. Kennst du Dominic Frisbee?
Ja, vom Namen.
Er ist ein britischer Comedian, auch Bitcoiner. Mhm. Und der hat mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr, sehr, sehr klar, hat gesagt, der Comedian versteht die Dinge ganz gut, weil du kannst nur gut Witze über Dinge machen, die du auch wirklich verstehst.
Ja, das stimmt.
Und das ist beim Schreiben mit Journalisten ähnlich, nicht? Also du kannst nur wirklich gut über etwas schreiben, wenn du es auch verstehst. Ja? Und ja. Es ist besser, die Dinge wegzulassen, die man nicht versteht, als zu versuchen, sie zu beschreiben. Das endet, ist eher peinlich. Du fliegst jetzt nach Südafrika und wirst dann als digitale Nomadin, als in deiner Rolle Bitcoin for Fairness. Was machst du da? Also was ist da genau dein Plan eigentlich?
Ja, also einerseits die Community besuchen, vor Ort mit in einen gemeinsamen Workshop machen, sie mit der Außenwelt mehr oder weniger auch in Verbindung bringen. Also sozusagen, ich reise ja zu diesen Orten, mache diese Arbeit, also veranstalte Einführungsvorträge, was ist Bitcoin, mache Radio- und Podcast-Interviews und dort in Bitcoin Ekasi speziell, ich bringe einen Raspi Blitz mit, das heißt, die haben dann ihre eigene Node.
Du bringst einen kleinen Computer mit, auf dem läuft dann ein Knotenpunkt des Bitcoin-Netzwerks.
Ja, genau. Ja, okay. Und wir werden das gemeinsam aufsetzen und einrichten, sodass diese Community dann eine eigene Lightning- und Bitcoin-Fullnode hat, um ihre eigenen Transaktionen verifizieren zu können und auch Anschluss sozusagen im Lightning-Netzwerk eigene Channels zu bekommen, um unabhängig bleiben zu können und unabhängig zu sein. Es gibt dort schon ein paar mehr oder weniger Händler, also das ist ja alles informelles Business, ja, so ähnlich wie in El Salvador, die auf ihren Handys Lightning-Wallets haben und wo man schon mit Lightning Dinge kaufen kann.
In Südafrika sind
in wir dieser, jetzt. In diesem Township in Südafrika
da
als
Beispiel.
Da warst
du offenbar schon mal.
Nein, da fahre okay. ich jetzt hin. Wo ich war, war im März in Simbabwe und in Sambia. Und da habe ich auch in jedem dieser beiden Länder einen Vortrag gehalten und einen Workshop gemacht. Also in einem haben wir Hardware-Wallets installiert, also für die Leute, die haben das selbst natürlich gemacht. Und im anderen Lightning besprochen.
Jetzt habe ich mehr als eine Frage, aber die erste ist natürlich, wie kommst du dann dazu, also quasi von dem Vortrag, der offenbar schon um die Frage ging, also von der Shermin um die Frage ging, wie kann das Menschen helfen, dazu, dass du dann wirklich aktiv auch arbeitest in Afrika, in Südamerika an der Bitcoin-Adoption. Das ist ja schon dort ein weiter Schritt.
Das ist ein weiter Schritt, ja. Begonnen hat es ja eigentlich mit Content-Produktion, also mit meinem Podcast Anita Poschow gab es am Anfang auf Deutsch, dann nur mehr auf Englisch, dann das Buch nochmal überarbeitet und voriges Jahr neu rausgebracht. Von dieser Content-Arbeit, die dann alles auch auf, also quasi auf Sponsoring beruht hat, bin ich dann ja auch viel gereist. Also 2019 irgendwie habe ich begonnen, diese ganzen Bitcoin-Konferenzen auch zu besuchen, wo wirklich die Developer, die Businesses sind, die Bitcoin mehr oder weniger gemeinsam, kann man sagen, entwickeln. Und ja, durch dieses Herumreisen und dann auch moderieren, Panels moderieren, selbst auf diesen Konferenzen sprechen, da kommt man halt dann auch in Kontakt mit anderen Leuten in diesem Space. Und es ist dann irgendwie entstanden, dass ich meine Arbeit quasi finanzieren könnte durch Sponsorings in dem Sinn, die mehr eine Donation, eine Spende sind. Mhm. Und dann dachte ich, ja, aber eigentlich das Reden alleine, es ist schön und gut, aber schöner ist es ja eigentlich auch, den Leuten wirklich konkret zu helfen. Und ein bisschen entstanden ist das auch dadurch, dass ich 2020 im Februar zum ersten Mal nach Simbabwe geflogen bin, um dort auch Bitcoin-Wissen weiterzugeben an die es möchten. Und damals schon den ersten Talk dort gehalten habe und in Kontakt gekommen bin mit Leuten, die es schon verwendet haben damals.
Wie kann man sich das vorstellen? Anita fliegt nach Simbabwe am Flughafen und dann fragst du die Leute, ob sie was über Bitcoin wissen wollen.
Nein, es ist so, in Simbabwe ist es konkret so, ich wäre nie nach Simbabwe gekommen, würde nicht eine Freundin von mir zum Großteil dort leben. Und die hat halt schon ein Netzwerk auch und die hat mir geholfen, Leute kennenzulernen und mich halt quasi von einer Person zur nächsten vorzuarbeiten. Und wir haben dann in einem Coworking Space einen Raum gemietet und haben das Ganze einfach über soziale Medien und über die Kontakte, die wir hatten, verteilt, also Facebook etc. Und die Leute kamen dann und ja, so funktioniert das.
Aber deine Arbeit ist tatsächlich Workshop vor Ort, du machst dann jetzt nicht einen Online-Kurs oder so, sondern du bist wirklich da und redest direkt mit den Leuten.
Ja, richtig. Also es gibt einen deutschen Online-Kurs, einen kostenfreien, falls das jemanden interessiert. Aber
wo finden wir den?
Auf bitcoinundco.com.de.
Sehr gut.
Und dort, nein, das ist wirklich alles vor Ort. Ja. Und die Idee ist halt einerseits, die Leute zusammenzubringen. Das war auch konkret jetzt in Simbabwe und in Sambia so. Die Leute kennen sich nicht. Es gibt wirklich Bitcoin-only. Es gibt Leute, die sich bezeichnen als Bitcoin-Maximalisten in Sambia und in Simbabwe. Nur von denen weiß keiner was und die wissen auch untereinander nicht, dass es sie gibt. Und insofern ist die Idee von Bitcoin for Fairness auch durch die Veranstaltung dieser lokalen Events eine Szene mehr oder weniger oder eine Gruppe von Leuten dort bekannt zu machen, die diese Saat, die ich da sehe, ja, selbst dann in die Hand nehmen und weiterführen. Und es wird diesen Samstag zum Beispiel in Lusaka in Sambia das erste Bitcoin-Only-Treffen geben, wo sich die wirklich treffen, ein Bitcoin-Meetup. Ja.
So wie wir es kennen.
So wie wir es kennen, genau. Und das ist das erste.
In den 20ern, ja, Shoutout, in ihre Meetups in jeder mittelgroßen deutschsprachigen Stadt inzwischen. Ja.
Genau, so ungefähr. Ja. So stelle ich mir das auch vor. Und in Simbabwe ähnlich. Ja. Es gibt jetzt in Simbabwe und in Sambia jeweils WhatsApp-Gruppen. wo Bitcoin-Only-Interessierte drinnen sind, die sich dann treffen und austauschen und auch Peer-to-Peer-Geld tauschen können.
Okay, jetzt nehme bevor wir jetzt nochmal zu Simbabwe kommen, ganz kurz die Frage. Dein Modell, also du hast jetzt Bitcoin for Fairness, quasi eine NGO, und du nimmst Spenden. Können wir dir was spenden oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Also das ist auch das, so renne ich auch immer rum und sage, bitte spendet über die Bitcoin for Fairness Webseite. Da gibt es eine Donate-Seite, wo man über BTC-Pay-Server Bitcoin spenden kann, Bitcoin und Lightning. Wenn man kein Bitcoin und kein Lightning noch hat, dann kann man mich auch über Patreon unterstützen, also mich und Bitcoin for Fairness. Aber vorwiegend ist diese Initiative finanziert von Unternehmen, von Läden, von OKCoin und von der Human Rights Foundation im Moment, die mir quasi einen Grant gewährt haben. Also das ist halt auch der Spirit von Bitcoin, dass es Bitcoiner und Bitcoinerinnen gibt, die quasi schon in einer Position sind, dass sie andere unterstützen können in der Arbeit für Bitcoin, ja. Weil wie wir wissen, Bitcoin ist kein Unternehmen, es gibt keine Marketingabteilung, es gibt kein Geld so gesehen dahinter, wie bei vielen anderen Coins, sagen wir so. Und insofern ist es halt diese Unterstützung von Bitcoinern untereinander, die diese Community so speziell machen. Und dann gibt es eben Unternehmen, die schon auf einem Level sind, wo sie Millionen an Startup-Finanzierung erhalten. Und die stecken dann nur einen Teil ihres Geldes in humanitäre Arbeit, wie ich sie da mit Bitcoin in Afrika etc. mache. Und so funktioniert das.
Also das ist toll. Du bist da wirklich auch eine Vorreiterin. Ja? Das weißt du hoffentlich. Also du wirst ja nicht vielen auf die Füße treten, die auch Bitcoin-Education machen wollen, nehme ich an.
Na, Bitcoin Education möchten schon viele machen, glaube ich, aber konkreter jetzt runtergehen.
Ich meine ja dort. Also dann aber okay, wie ist das vor Ort? Sagen wir, wir kommen jetzt an in Zimbabwe, was ist die Hauptstadt des Harare, oder?
Ja.
Wie reagieren die Menschen dort auf Bitcoin, auf dich? Wie kann man sich das vorstellen?
Sehr unterschiedlich. Also in Zimbabwe ist meistens die Rezeption sehr, sehr offen und wie geht das jetzt? Ja? Weil die sind ja von ihrem eigenen Geldsystem derartig gebrannt, also quasi enttäuscht, weil die haben 500% Inflation. Der Zimbabwe-Dollar steht gerade wieder kurz vor dem Zusammenbruch. Die sind mehrere Währungen gleichzeitig gewöhnt zu benutzen. Das heißt, so ein Wechsel auf Bitcoin ist für die jetzt kein Problem, weil sie verwenden südafrikanischen Rand, den US-Dollar, Zimbabwe-Dollar, ja. Botswana-Pula etc.
Ja? Also ein ganz anderes Leben und ähnlich so wie in Österreich vor 100 Jahren, Hyperinflation steckt tief in den Knochen, ist allgegenwärtig.
Ja, okay. Und die wissen auch sofort, wenn du ihnen sagst, dieses Geld kann nicht inflationiert werden, man kann nicht mehr draus machen, deine Regierung kann das nicht ändern, kontrollieren oder dir wegnehmen oder einfach umtauschen, was auch schon oft passiert ist, also dass man US-Dollar-Konten einfach zwangs ändert in Zimbabwe-Dollar und binnen 3 Jahren der Wertverlust riesig ist. Die haben das schon öfter erlebt und insofern verstehen sie sofort, was Bitcoin ist. Das Problem in diesen Ländern ist allerdings, dass das Vertrauen sehr niedrig ist. Also es gilt eigentlich immer, ist die eine der ersten Fragen, und kann man denen wirklich trauen? Ein Freund von mir ist gescammt worden oder ich bin gescammt worden. Also das ist eigentlich, man kann sich das so vorstellen, dass das Bitcoin-Wissen dort wirklich sehr, sehr gering ist. Und wenn man was drüber weiß, dann ist es meistens, dass es ein Scam ist.
Und gibt es da wirklich Scams?
Ja, Unmengen. Ja, also es sind, ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen dazu, aber mir ist in Sambia permanent erzählt worden, ich habe Geld verloren oder mein Freund hat Geld verloren und so weiter.
Aber sind das dann Bitcoin-Scams oder Katar-Scams?
Alle möglichen Scams. Viele reiten natürlich auf der Bitcoin-Welle. Und meistens sind es Multilevel-Marketing-Geschichten, ja. Pyramiden, gibt es aber genauso mit lokaler Währung. Ja? Also ich habe, wie ich unten war in Sambia, in der Zeitung einen Fall gesehen, wo gestanden ist, ich weiß nicht, wie viele Leute, 2000 Leute sind mit der Regionalwährung, dem Quatscher heißen die, gescammt worden, weil ihnen versprochen wurde, binnen 3 Monaten eine Verdopplung ihres Geldes.
Das hat es ja in Österreich, in Deutschland auch gegeben. Ich meine, wir haben damals 2018, 2019, habe ich ja sehr lange an diesem Optiomain-Skandal an der Recherche dazu gearbeitet. Das war auch ein MLM-Scheme auf Bitcoin-Basis. Da hat man den Leuten das Geld abgenommen. Die haben es direkt, also ihr Bargeld, in die Bitcoin-ATMs gegeben und dann sind die Bitcoin aber nie irgendwo hingegangen, außer in die Wallets der Scammer. Und da wurden ja also tausende Menschen abgezogen, da ging es um mehrere 100 Millionen, also das ist nichts. Ja.
Ja.
Also Scams gibt es überall.
Also soweit ich weiß, gibt es in Afrika geht immer noch OneCoin um.
Ah, okay.
Und ein großes ist auch MMM, ein großes, der auch noch immer
umgeht. Habe ich schon mal gehört, ja. Wobei ich muss dazu sagen, meine Erfahrungen mit Afrika sind sehr gering, aber ich bin vor einigen Jahren, noch vor Bitcoin, oder zumindest vor meiner Bitcoin-Zeit, nach Kenia geflogen und bin dort mit 300 oder 400 Dollar im Gepäck und habe mir gedacht, da kommt er an mit der Westler, mit der Weltreserve-Währung nicht und da bist du jemand, ja. Und ich bin auch mit 400 Dollar wieder nach Hause geflogen, weil es wollte nämlich niemand meine Dollar. Ich habe dort alles mit M-Pesa bezahlt.
Ja. Nein, in Zimbabwe wird jeder deine Dollar
mögen. Okay.
Also du zahlst dort auch mit Dollar. Also eigentlich überlegst du dir täglich neu, womit bezahle ich heute? Mhm. Zahle ich heute mit US-Dollar oder zahle ich heute mit Mobile Money? EcoCash heißt das in Zimbabwe. Mit Kreditkarten zahlt eigentlich kaum jemand, weil kaum ein Unternehmen Kreditkarte annimmt, weil es so schwierig ist, das Geld von der Bank wieder rauszubekommen. Die Leute hören auch auf, Banken zu verwenden, weil das Vertrauen völlig weg ist, weil es lang dauert, weil es viel kostet. Leute aus Zimbabwe können jetzt zum Beispiel nicht einfach Geld nach Kenia senden. Das geht nicht. Ja. Es ist auch ein anderes afrikanisches Land.
Leute in Österreich können auch nicht so einfach Geld nach Singapur senden.
Ja,
also,
richtig.
Weil du hast auch gesagt, die Leute verlieren ihr Vertrauen in Banken, weil es lang dauert, teuer ist.
Ja, aber du hast da schon noch,
auch so.
Ja, aber du hast dort schon noch mal einen anderen Level an Korruption und Schwierigkeiten und Bürokratie als bei uns. Ja. Also ich sage nicht, dass bei uns keine Korruption gibt. Wissen wir ja, gibt es. Bürokratie gibt es auch viel. Aber es ist doch noch viel geordneter als da unten. Ja. Also was ich in Sambia mit der Polizei erlebt habe, das kann man sich, also soll ich es kurz erzählen?
Ja, unbedingt.
Also die Geschichte geht so, ich fahre mit meinem sambischen, mein Mann in Sambia quasi, mein Freund in Sambia, der mit mir, der das alles organisiert hat auch, mit anderen gemeinsam die ganzen Interviews, die ich gemacht habe und den Talk und den Workshop etc. Und wir wollen zum Hotel zurückfahren und die Autos in Sambia, ich meine, das kann man sich nicht vorstellen, das ist nicht so wie bei uns. Bei uns, diese Autos, die dort auf der Straße fahren, würden bei uns nicht mehr fahren, die gibt es nicht mehr, in diesem Zustand sind die. Und er hat halt einen Sprung in der Windschutzscheibe auch gehabt und schwarzer Fahrer, weiße Frau und dann sehen wir 2 Polizisten und er sagt, oje, die haben dich jetzt gesehen. Sag ich, was passiert jetzt? Ja, schauen wir mal. Dann sind die ins Auto eingestiegen, also ein Polizist am Vordersitz, einer hinten bei mir und haben ihm mal vorgerechnet, was er alles falsch gemacht hat. Und er hat dann gesagt, ja, können wir das nicht irgendwie anders regeln, er hat so viel Geld nicht. Und vor allem ist es dort so, du musst mit dem Auto dann zu einer Stelle fahren, wo du dein Auto abgeben musst, dann musst du auf die Bank gehen, das bezahlen, mit diesem bezahlten, mit der Bescheinigung musst du dann wieder zur Polizei dein Auto wieder auslösen. So wird dort Strafe bezahlt. Also du kannst, ja.
Und das ist aber auch nicht anders, als wenn du abgeschleppt wirst.
Wenn du abgeschleppt wirst, ja.
In Europa,
nur so, was jetzt hier schon anders ist, bei uns setzt sich kein Polizist ins Auto. Nein. Und sagt dann auch nicht zu meinem Freund, du, aber Sie können es ja zahlen. Ne? Und er sagt dann, nee, das ist sein Auto und er zahlt das. Ja? Okay, gut. Es war dann so, er hatte noch Mobile Money. Also mussten wir aber zu einer dieser vielen Mobile Money Agenten Stationen, Hütchen fahren, damit er das Geld dort tauschen konnte. Das heißt, wir sind quer durch die Innenstadt von Lusaka gefahren mit der Polizei im Auto, wo jeder weiß, was hier gerade stattfindet, weil er zu ihnen gesagt hat, ob er das nicht direkt mit ihnen ausmachen kann. Dann ist er mitten in der Stadt, ist er ausgestiegen. Ich bin alleine mit diesen 2 Polizisten im Auto gesessen, quasi gekidnappt. Und jeder sieht das, was hier gerade vorgeht. Ja? Dann hat er ihnen das Geld gegeben und dann sind sie abgezogen. Mhm. Und 500 Meter später sind wir wieder aufgehalten worden. Und dasselbe Spiel von vorne.
Ja, da kommst du ja nicht mehr weiter, wenn das permanent passiert.
Eh nicht. Aber also Die Nummer an Korruption ist dort schon noch eine andere. Oder auch in Simbabwe. Ich habe Leute kennengelernt, die wollen in Botswana eine Exchange, haben sie schon dort registriert und angemeldet. Sie sind aber aus Simbabwe. Aber in Simbabwe kannst du das de facto nicht machen. Und sie wollten aber mit Regierungsvertretern sprechen und über die Möglichkeiten, dass sie dort eine Exchange aufmachen können. Und das Erste, was sie gefragt worden sind, ist, wie hoch der Kickback, also die Prämienzahlung für die Personen wiederum ist. Ja, also das kenne ich so jetzt nicht bei uns.
Bei uns nicht, ne? Ja. In der Kryptowelt sehr wohl, ne? In der Kryptowelt, nicht?
Was da meinst du?
Naja, mit Kickbacks, Prämien, hier Affiliate-Links und so weiter. Ja,
ja, okay, also, ja.
Gut, aber wie ist es dann im Alltag? Also kannst du in Simbabwe, in Sambia, in Südafrika mit Bitcoin im Shop bezahlen? Funktioniert das? Wird es eingesetzt auch? Oder Nein. Ist es eher so Nein. wie bei uns ein Sparvehikel? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also in Simbabwe wird es sehr wohl eingesetzt, um an US-Dollar zu kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Online-Marketing-Arbeit machst für ausländische Unternehmen, lässt du dich dafür in Bitcoin bezahlen, weil das ist die einfachste Art und Weise, überhaupt an Geld zu kommen. Die Leute, es gibt kein PayPal in Simbabwe, es ist einfach nicht möglich. Und andere Dienste gibt es auch nicht, die wir da so tagtäglich verwenden. Also ist das die beste Methode und natürlich auch das Geld, das am ehesten seinen Wert hält. Und du kannst ziemlich einfach, wenn du in einer dieser Peer-to-Peer-Gruppen auf WhatsApp bist, kannst du relativ schnell an jemanden kommen, der dir die Bitcoin dann in US-Dollar tauscht.
Wirklich Bargeld?
Bargeld, ja. Ich habe es gemacht. Also ich habe 1.000 US-Dollar ausgetauscht, weil ich die eben gebraucht habe, um vor Ort dann diesen Space zu bezahlen, wo der Talk stattgefunden hat und halt einzukaufen.
Und auch es auszuprobieren. Da muss ja auch wissen,
ja, genau. Und auch es auszuprobieren. Und gibt auch kein Premium dort drauf auf dem Bitcoin-Preis. Das heißt, da wird einfach, genauso wie bei uns, wenn du Bitcoin verkaufen würdest, auf der Wallet schauen, was ist der Wechselkurs, wie hoch ist jetzt gerade der Preis und das wird dann einfach ausgetauscht. Mhm.
Und das heißt aber, dass eigentlich Bitcoin dann wirklich seine Rolle als Peer-to-Peer-Geld spielt und auch, das heißt, die Menschen arbeiten quasi, wenn sie können, in dieser Cyber-Economy, eigentlich fürs Ausland quasi, wo auch immer, werden in Bitcoin bezahlt und können das dann im Alltag nutzen. Was ist mit Stablecoins?
Nichts. Wirklich? Also, ja. Das habe ich auch sehr interessant gefunden. Sie wissen nicht mal, was Stablecoins sind. Also zumindest die Leute, die ich getroffen habe, und es waren halt doch 150 ungefähr. Also das Wissen über Bitcoin ist wirklich sehr, sehr gering. Es gibt leider sehr viel Krypto.
Scams?
Also, ja, nennen wir Scams oder andere Coins, Altcoins. In Sambia zum Beispiel war ich sehr überrascht, weil es gab diesen Talk und da war ich eine Speakerin und noch ein Herr von einer Blockchain-Organisation, Blockchain Africa, und noch jemand. Und plötzlich, als ich dann in der Früh dort hingekommen bin, war ein anderer Speaker da, ein neuer. Und der hat dann eine halbe Stunde lang über Axie Infinity gesprochen. Ja. Genau. Und wirklich Leute rekrutiert dort. Ja. Und da sitzt du dann daneben und denkst dir, hey, echt jetzt?
Also Axie Infinity, das ist so ein Online-Spiel, das ist so auch auf Ethereum, wenn ich mich recht entsinne.
Ich glaube.
Wir reden da so davon, dass du quasi mit NFTs und so weiter, dass du Geld verdienen kannst beim Spielen, spekulieren und so. War ein großer Hype. Wurde vor kurzem gehackt, glaube ich, relativ brutal. Ja, es hören viele zu, auch die jetzt den Unterschied zwischen Bitcoin und anderen Kryptos so nicht so hart sehen wie wir. Wir meinen es nicht böse, aber man muss da ganz klar einen Strich ziehen, glaube ich. Und ich habe auch Cardano deswegen erwähnt, weil die ja bekannt dafür sind, dass sie in Afrika herumlaufen.
Ja, aber was die da machen, weiß ich nicht, außer mit der kenianischen Regierung irgendwelche Abkommen ausmachen, wo ich mir dann wieder denke, okay, ich meine, das ist ein Business, das ist keine offene Blockchain, keine offene Kryptowährung, die neutral ist, weil sobald ich mit dem Kenianer, und es gibt auch einen Kenianer auf Twitter, den Karl Kasser, der immer lange Artikel schreibt über, warum Cardano ein Scam ist.
Interessant.
Ja, Also die machen eigentlich gar nichts. Also ich weiß von nichts, was die da jetzt schon wirklich getan hätten.
Ja, aber das ist genau das Problem.
Effektiv.
Ja, aber das ist ja genau das Problem bei solchen, ganz grundsätzlich bei Scams und bei Dingen, die irgendwie am Leben erhalten werden müssen. Alles, was sie tun müssen, ist Stories für ihre Investoren im Westen produzieren. Sie müssen vor Ort nichts machen. Sie müssen sagen, da kommt was, ne? Wir machen da was. Und wenn das nicht klappt, dann machst du das Nächste. Das ist ein ganz typisch, war bei Optiment nicht anders, nur halt ein bisschen plumper. Ja? Mhm. Weil du auch gesagt hast vorher, also du wirst unterstützt quasi aus der Bitcoin-Szene, um das zu machen. Ja, da ist auch kein wirtschaftliches Interesse im Großen und Ganzen dahinter. Da geht es wirklich darum, die Bitcoin-Idee voranzutreiben. Und also wie hast du in den letzten fünf Jahren erlebt, bis sich diese Bitcoin-Community, oder sagen wir die Bitcoin, weil du hast gesagt, Bitcoin ist kein Unternehmen. Und das ist sehr wichtig, weil sonst gibt es zu viele Meetings. Und wir wollen ja keine Meetings. Ja? Wir wollen Meetups statt Meetings.
Ah, okay.
Das heißt, wie siehst du diese Bitcoin-Ökonomie? Das würde mich interessieren. Also du stehst da jetzt wirklich mittendrin, bekommst die Grants auch in Bitcoin?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Also wie funktioniert das?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Bitcoin nicht nur ein Asset oder ein digitales Gold quasi ist, sondern auch die Funktion als Geld erfüllen sollte und kann es ja auch. Und wird es auch in Zukunft noch mit dem Lightning-Netzwerk viel einfacher werden. Und ich glaube, dass Bitcoin als Geld etwas ist, das auch benutzt werden sollte. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn ich es horte und auf den Preisanstieg spekuliere, nutze ich es ja auch. Das ist richtig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine Art Potenzial quasi hintanhält, dass es möglich wäre, Bitcoin noch viel weiterzubringen oder den Menschen noch viel mehr Nutzen zu bringen. Weil eben genau, der richtige Nutzen ist ja dann, wenn ich es benutzen kann. Nämlich in solchen Situationen wie in diesen Ländern, wo jedes andere staatliche Geld durch Inflation verliert, wir haben ja 54% der Bevölkerung der globalen lebt in Ländern mit autokratischen Führungen, autoritären Führungen. Ja. Wir sind ja hier eine Insel der Seligen.
Also Moment, ich wollte gerade, wir sind da nicht reingerechnet. Okay, lassen wir das.
Lassen wir das.
Ja.
Die haben nicht die gleichen Freiheiten wie wir. Die haben kein Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mit den Leuten in Zimbabwe Interviews führe, frage ich zuerst, du, worüber können wir reden, worüber sollen wir nicht reden? Und die erste Antwort ist immer, wir reden bitte nicht über die Regierung. Und insofern würde diesen Leuten Bitcoin dann helfen, wenn sie es nicht nur horten können und dann umtauschen zur Not in US-Dollar, oder was heißt zur Not? Sie können ja gar nicht sparen. Das heißt, sie brauchen es ja, um ihren grundlegenden Bedarf zu decken und die Dinge zu kaufen, die sie morgen brauchen. Also insofern, für die jetzt wirklich groß, die verdienen im Durchschnitt 300 US-Dollar im Monat, wenn du gut verdienst. Ja? Und deine Wohnung kostet aber 400 und dann hast du noch zwei Kinder und ein Auto etc. Also sparen ist für diese Menschen sehr, sehr schwierig. Mit dem Lightning-Netzwerk geht's dann kann man halt einen US-Dollar im Monat vielleicht sparen. Aber was wichtig ist, dass sie das Geld dann auch wieder verwenden können und lokal etwas einkaufen. Das heißt für mich, der Next Step ist schon, dass es mehr und mehr Merchants gibt, die anbieten, dass man bei ihnen auch etwas für Bitcoin kaufen kann. Und ich finde es wichtig, weil sonst ist Bitcoin ja wirklich nur, dann kannst du diese Funktion als Tool für freie Meinungsäußerung, für diese Freiheit ja gar nicht ausspielen in diesen Ländern. Dann gibt es mir hier vielleicht, wenn ich spekuliere drauf, dass der Wert steigt und steigt, ja, dann kann ich mir irgendwann ein tolles Haus kaufen oder was weiß ich. Ja. Aber es hilft ja denen da unten nicht unmittelbar, um Bitcoin als, und das ist es für mich vorwiegend, als offenes, neutrales, auf Englisch sagt man Rails, also quasi als ein Zahlungsnetzwerk zu verwenden, ja, das ja erst diese Zugangsmöglichkeiten gibt. Die Leute haben dann doch sonst keinen Zugang dazu. Ja.
Ja. Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Ich glaube, dass du vollkommen recht hast und dass wir aber auch sogar im Westen auf das wahnsinnig achten müssen, dass eben diese Umsetzung im Alltag möglichst einfach gewährleistet wird, dass du es auch nutzen kannst als das, was es nämlich ist, ein Geld- und ein Zahlungsnetzwerk, weil das auch wiederum den Netzwerkeffekt steigert und den Nutzen steigert und auch am Ende des Tages, egal ob du es, ich bin der größte Freund des Sparens, ja, aber am Ende des Tages, egal ob das Euro ist oder Bitcoin, solange es nie verwendet wird, sind es nur Zahlen auf dem Bildschirm und das ist auch irgendwie pointless. und ich finde das super, dass du dich da einsetzt dafür in Afrika, in Südamerika. Hast du schon Pläne? Also du fliegst jetzt nach Südafrika, offenbar zum ersten Mal. Also das war jetzt
in Sachen Bitcoin
ja, das erste ja. Mal. Und wie geht es dann weiter in deinem digitalen Nomadentum? Und wie stellst du dir das auch vor? Bist du im Hotel oder nimmst du da Airbnb oder wie funktioniert das so?
Unterschiedlich. Ja? Also erstmal nehme ich ein Airbnb, bin ich bis 20. Mai in Südafrika. Dann fliege ich nach Norwegen zum Oslo Freedom Forum, die Menschenrechtskonferenz von der Human Rights Foundation, wo der Alex Gladstein auch ist. Und dort gibt es einen eigenen, also da geht es hauptsächlich um Menschenrechtsarbeit, aber es gibt einen Track, der heißt Financial Freedom. Und da gibt es dann Bitcoin-Vorträge und das Lightning-Netzwerk wird vorgestellt, um eben diesen Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen das Bitcoin näher zu bringen, dass sie das ja eigentlich ein wichtiges Tool für sie wäre, um ihre Arbeit fortsetzen zu können und unabhängig von eventuellen Regierungen zu sein, die sie mehr oder weniger unterdrücken wollen oder ihre Arbeit unterbinden wollen. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Konferenz und Initiative. Und da bin ich sehr froh, dass ich dort ein Panel moderieren darf. Ich glaube, das Thema ist irgendwie, wie demokratisch ist Bitcoin?
Moment, ja. Anita, ich habe gehört, Bitcoin ist rechts.
Ah ja.
Und ganz, ganz schlimm. Und
ja, das ist nur, weil die offensichtlich lauter sind als die Mitte oder die Leute, die jetzt Bitcoin aus Menschenrechtsgründen verwenden oder verbreiten wollen. Bitcoin ist gar nichts. Also Bitcoin ist ein Tool, Bitcoin ist eine Technologie. Jede kann sie verwenden und das ist auch das Großartige daran.
Ja. Wer sind die lauter sind? Die Kritiker? Weil die bösen Rechten sehe ich ehrlich gesagt gar nicht.
Also es kommt drauf an, wo du schaust, aber die bösen Rechten geben natürlich den Kritikern das Material zu sagen, nur die Neonazis verwenden Bitcoin etc.
Oder
es sind nur die Bros, wenn ich das höre, wird man selber schlecht. Ja, die Crypto-Bros und die Bitcoin-Bros. Ja, es gibt Frauen in Bitcoin, nur Frauen sind halt meistens nicht so laut, keine Ahnung. Ja.
Da lassen sie aber dann, bei den Crypto-Bros lassen auch diejenigen, die das Wort verwenden, auch wirklich die Maske fallen. Ja, weil das siehst du so richtig, es stimmt ja in gewissem Sinne, ja, wenn du blöd auf Twitter Blödsinn über Bitcoin schreibst, dann kommen nämlich diese Bros sehr wohl, ja,
ja, ja.
Weil sie in Massen auch vorhanden sind und klären dich erstmal auf und dann hast du zwei, drei schlechte Tage.
Ja? Mir werden auch immer wieder Dinge erklärt, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Also das Letzte war zum Beispiel, ich habe wieder die Regenbogenfahne wieder im Profil, dann wird mir von irgendwelchen Leuten, die mich überhaupt nicht kennen, die ich nicht kenne, erklärt, das Thema ist nicht wichtig, wir brauchen keine Regenbogenfahnen, ich soll das aus dem Profil weggeben. Schreibe ich zurück, offensichtlich ist es schon noch immer ein Thema, weil sonst würdest du mir jetzt nicht schreiben deshalb.
Aber es ist halt etwas, das mir auch nahe geht, weil ich auch dieses politische, ich kann das schon alles verstehen, woher das kommt, aber ich persönlich bin ja eher einfach auf der Suche nach einer Lösung für das Geldproblem quasi bei Bitcoin gelandet oder bei Dings und dann kommst du halt automatisch in eher liberale Auslegungen der Welt, weil sonst ist es schwer zu erklären. Ja? Ja. Aber das heißt nicht, dass so wie du sagst, Bitcoin ist nichts, es ist nicht politisch, es ist einfach nur ein Netzwerk. Das heißt, vielleicht gibt es da Strategien, wie man damit umgehen kann, weil gerade dieser humanitäre, dass es wirklich helfen kann in autoritären Gesellschaften, in patriarchalen Gesellschaften, nicht? Also, denken wir zum Beispiel an Indien. In Indien hat die Regierung gewisse Geldscheine demonetisiert.
Von einem Tag auf den anderen.
Von einem Tag auf den anderen. Und daraufhin gab es reihenweise Selbstmorde von Frauen, die dieses Geld jahrelang gespart hatten, um es von ihren abusive husbands fernzuhalten. Und dann ist es dieses Geld unter der Matratze gelegen. Sie konnten es aber auch nicht umtauschen gehen, weil sonst hätten die Männer gesehen.
Ja. Ja.
Und ich meine, diese Dinge werden in meinen Augen viel zu selten thematisiert, während wir einen großen Gleichberechtigungsdiskurs in Europa haben, aber über andere Themen, die nicht so, wie soll ich sagen, dramatisch sind oft. Ja. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Aufrufe meiner Interviews in den Hunderten sind und andere, wo es nur um Preis, Preis, Preis geht, wie wäre ich am schnellsten reich und welchen Coin kaufe ich als nächstes, warum das die Leute so viel interessiert oder viel mehr als diese Themen. Ja?
Vielleicht solltest du einfach am Anfang jedes Videos einfach eine Chartanalyse machen.
Ja, genau.
Also noch für
Kaffeesud lesen einfach jeden Tag, ja, genau. Ja, vielleicht eh. Ja, aber perfektes Beispiel, ja. Oder die ganzen Frauen in Afghanistan, die jetzt unter den Taliban wieder eingesperrt werden zu Hause. Es gibt zwei Frauen, die Roya Mahbub und die andere, fällt mir jetzt der Name nicht ein, die habe ich auch interviewt in meinem Podcast. Die haben beide Schulen in Afghanistan gegründet und haben dort den Frauen digitale Tools beigebracht und unter anderem auch Bitcoin. Und einige davon konnten durch die Bitcoin, die sie quasi heimlich behalten haben, fliehen oder können sich halt mehr oder weniger besser halten im Leben. Ja? Und ich sage immer, es gibt so viele Frauen in Ländern, über die wir keine Ahnung haben, wo Frauen in afrikanischen Ländern immer noch nicht erben dürfen. Die dürfen kein Eigentum besitzen. Ja? Also wie sollen die jemals, und wir wissen aber gleichzeitig, dass Frauen den Großteil des Geldes auch mit einbringen und kleine Businesses haben und kleine quasi Miniaturfarmen, also Landwirtschaft etc. Und dass die mit Mikroloans, also mit Mikrokrediten fähig sind, wieder sozusagen die ganze Familie zu erhalten, während halt leider oft der männliche Part das Geld irgendwie versauft oder verspielt. Es ist halt leider so. Ja.
Aber dank Bitcoin kann jeder Mensch auf der Welt, genau, der zumindest über die minimalen technischen Voraussetzungen verfügt, das muss man dazu sagen, also in der Lehmhütte mit dem Gaslicht geht es noch nicht.
Ja.
Dank Bitcoin kann jeder Mensch auf der Welt Eigentum besitzen. Ja. Unabhängig von sozialen Strukturen und gesetzlichen Strukturen.
Richtig. Und es ist egal, wie reich oder arm du bist, du hast Zugang und du musst auch keine ID haben. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass dieser offene Zugang erhalten bleibt. Und reagiere allergisch auf diese ganzen KYC, AML-Regulierungen, die immer enger und immer enger werden. Und das ist ja nicht nur dort in den Ländern, sondern auch bei uns. Ja? Also ja, das Recht auf Privat, bei uns in der EU in den letzten Monaten besonders. Und ich halte es echt für einen Wahnsinn. Wir zeigen immer so mit dem Finger auf, oh China, wie böse, dieser Überwachungsstaat. Und was wir hier bauen, ist genau dasselbe in Grün.
Nein, in Blau.
Wurscht, ja. Blau, grün, egal.
Es ist in Blau. Nein, der Trick ist, dass die Fahne mit den gelben Sternen ist bei uns blau. Und deswegen ist es
fest. Deswegen ist es blau.
They got us all fooled, ja. Also wir hoffen, dass es nicht so ist und ich werde auch diesen Diskurs aufrechterhalten und der große Unterschied zu China ist natürlich, dass man bei uns zumindest noch drüber reden kann.
Ja, das ist richtig.
Und dass man versucht, dagegen anzuarbeiten, ja. Aber die Tendenzen, die da sind, die glaube ich auch nicht, teilweise gar nicht aus purer Bösheit sind, sondern teilweise einfach auch aus Dummheit. Aber die sind da und das Problem ist, was ich so sehe im Geldsystem, im politischen System ist, wir zeigen mit dem Finger auf China, die schauen mit dem Fernglas dorthin. Ja, die holen sich dort ihre Tipps.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Sobotka hat ja mal gesagt, er gratuliert China zu seiner Politik mit den Daten und so.
Es gab eine eigene, das hat mich schwer schockiert, eine eigene, Sobotka ist ein österreichischer Politiker, aber es gab eine eigene Zoom-Konferenz zwischen der Deutschen Bundesbank und der chinesischen Notenbank zum Austausch mit deren Erfahrung mit Central Bank Digital Currencies.
Super.
Und das hat mich wirklich erschüttert,
ja.
Ja? Dass du wirklich als Deutsche Bundesbank dir von der chinesischen Diktatur, die ihre Leute überwacht mit diesem Ding, dass du dir da die Tipps holst. Und dann sollst du auch noch glauben, dass wir diesem Geld vertrauen. Ja?
Ja,
also
ja.
Nein, einfach ja. Nein. Und wenn sie glauben, dass sie das einfach die Leute zwingen können, dann werden die Leute halt mit den Füßen abstimmen und sie werden es nicht schaffen, eine Mauer rund um Europa zu bauen, oder?
Ich hoffe nicht.
Ausschließen ist nichts mehr. Ja?
Ja.
Okay, also wir hoffen es nicht. Die aber zumindest wird da auch diese Generation Krypto, da muss man dann wieder sagen, to be fair, ziehen dann eigentlich die Bitcoiner und die Krypto-Bros, sagen wir jetzt mal, die Krypto-Leute außerhalb von Bitcoin einigermaßen an einem Strang. Ich sage einigermaßen, weil es gibt auch Krypto-Leute, die gegen Bitcoin schießen, klar, ja.
Naja, aber hinsichtlich Privacy und Self-Custody, also dass man die Keys selbst hält, gibt leider schon viele Bitcoiner oder Leute, die sich so bezeichnen, die der Meinung sind, Regulierung ist gut, weil dadurch steigt dann der Preis.
es gibt natürlich und es gibt große Firmen, die sagen, Regulierung ist gut, weil das ist dann schlecht für unsere Mitbewerber und es gibt große so weiter. Aber grundsätzlich zum Beispiel an Hosted Wallets, also diese Idee, dass du auch wir sollten auch dieses Wort nicht, mein Vorschlag das ist nicht. Freedom Wallets.
Ja, ich meine, unhosted Wallets, das ist schon richtig auch Absicht, das so natürlich. Zu formulieren. Ja. So also, quasi, das ist ja unsicher, eine unhosted Wallet, weil es ist eine self-hosted Wallet, ja,
also
eine
Eigenermächtigung. Genau, self-hosted Wallets, eigene Wallets. Da gibt es ja eine Überschneidung zwischen, jetzt quasi, sagen wir jetzt ganz banal, eine Überschneidung zwischen Bitcoin und Ethereum. Auch die Ethereum-Leute wollen nicht, dass das verboten wird quasi, oder? Das meine ich.
Denke ich mal, keine Ahnung, ich beobachte die nicht so.
Ja, aber ich glaube, du brauchst self-hosted Wallets, damit du ein DeFi-Protokoll aufs andere stapeln kannst. Ja?
Vermutlich, ja.
Gut, also ich werde da dranbleiben auch und versuchen, das Thema zu betreuen, aber am Ende des Tages wenn sie wirklich so dumm sind in der EU, die Kryptoindustrie oder die Bitcoin-Industrie kaputt zu machen, dann wird uns auch nichts anderes übrig bleiben, als Piratensender weiterzuarbeiten.
Ja.
Wobei, ich meine, wir werden ja noch drüber reden dürfen, vielleicht, keine Ahnung, wir werden es sehen.
Ja, wir werden es sehen. Aber ich kenne schon einige in Österreich, die sich schon lange mit Bitcoin befassen, denen es eigentlich jetzt auch schon langsam reicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann einige aus dieser Industrie, die ja auch Arbeitsplätze hier schafft, das ist ja immer so wichtig angeblich, dass die zusperren werden oder woanders hingehen, ja.
Ja, es wäre natürlich traurig, weil es ist natürlich auch das Argument, dass das einfach die Zukunft des digitalen Raums ist, ist ja eben nicht wieder der Hand zu weisen.
Nein.
Ja,
das ist wie wenn du vor 30 Jahren das Internet verboten hättest.
Ja. Gab es auch Leute, die das versucht haben.
Ja, oder der Matthias Horks, der hier immer noch gesagt hat, das Internet wird sich nicht durchsetzen.
Gut, darauf wartet er noch. Ja, aber gut, der macht ja beruflich nichts mit Zukunft. so gesehen ist das nicht so wichtig. Anita, wo geht's hin nach Südafrika? Haben wir das schon geklärt?
Nach Kapstadt und nach Mossel Bay.
Und danach? Bist du danach in Norwegen?
Genau, dann bin ich in Norwegen und dann bin ich wieder in Simbabwe, um meine Arbeit, die ich dort im März begonnen habe, weiterzuführen. Könnte sein, dass ganz coole Projekte gerade entstehen. Also mein Ziel wäre es, ein Blockstream Satellite nach Simbabwe zu bringen und auch Mining mit Solar zu ermöglichen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein Projekt, wo man Blueberries, ein Crowdfunding, wo man eine Blueberry-Plantage, wo man Pflanzen einzelne selbst kaufen kann und dann nach einigen Jahren die Ernte quasi einen Profit davon bekommt. Also so eine Art Crowdfunding. Das ist, an dem arbeite ich auch gerade gemeinsam mit wem anderen, aber mal schauen.
Und weil du Südamerika, hast du auch schon konkrete Pläne?
Ja, im Sommer, frühen Herbst komme ich nach Österreich. Mitte September ist ja die Bitcoin 22 in Innsbruck, wo ich auch sprechen werde.
Wunderbar.
Da bist du auch.
Da werde ich moderieren. Und ja. 15. bis 17. September. Und da trifft sich dann wirklich. Eigentlich treffen sich dann von den letzten, mit denen ich, meine letzten Gästen, sind eigentlich alle dabei.
Ja. Okay, ja. Vorher bin ich noch in Riga, da ist der Baltic Honeybadger Konferenz, wo es auch einen Tag extra noch gibt für Beginner sozusagen, wo ich auch über die Menschenrechtsthemen bezüglich Bitcoin sprechen werde. Ja, und dann im Oktober, November steht Brasilien, Argentinien am Plan. Im November ist die La BitConf in Argentinien, in El Salvador wird Adopting Bitcoin wieder sein. Und im Dezember, Anfang Dezember, ist die erste Bitcoin-Only-Africa-Konferenz in Ghana. Dort möchte ich hin und danach wahrscheinlich noch Nigeria. Und dann
in Nigeria gibt es inzwischen 33 Millionen Bitcoin-Nutzer.
Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese Zahlen stimmen. Also der Ray Youssef von Paxful hat mal gesagt, das ist eine Umfrage und das stimmt nicht ganz. Okay. Ja.
Aber
es ist definitiv eine große Zahl. Ja. Also Nigeria, Südafrika und ich glaube Kenia oder Tansania, weiß jetzt nicht genau. Das sind die drei Länder, in denen die Bitcoin-Adoption am größten ist. Ja. Und es gibt halt 200 Millionen Nigerianer. Ja. Also, und die wissen mittlerweile alle, was ihnen Bitcoin bringt.
Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst aus Argentinien. Vielleicht können wir, wenn du in Argentinien bist, eine kleine Live-Schaltung machen. Ich habe in Argentinien gelebt, fast ein Jahr lang. Und daher kommt auch meine Erfahrung auch mit der Inflation und so. Genau. Also Argentinien ist das Inflationsmusterland, wo man aber gleichzeitig noch den Vergleich eigentlich mit uns herstellen kann. Also ja, die leben eigentlich ein sehr schönes Leben auf einem guten Niveau. Argentinien hat 8-mal so groß wie Deutschland, hat die Hälfte der Einwohner, wovon wiederum die Hälfte in der Hauptstadt leben. Also eigentlich ist es de facto entvölkert. Ja. Aber zweitgrößte Nahrungsmittelproduzent der Welt und trotzdem immer wieder wegen Korruption, Inflation ständig nach hinten geworfen.
Ja, und dürfen ja auch nur im Monat, glaube ich, 100 oder 200, also im Wert von 200 Dollar Geld wechseln in Dollar, obwohl sie so hohe Inflation haben. Weshalb natürlich der Griff zu Bitcoin recht nahe ist und die Adoption ja dort auch recht hoch ist. Ja,
ja, da bin ich sehr gespannt, weil das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Die Leute wissen, was Inflation bedeutet. Ich habe das dort auch erlebt. Also, ich habe ja dort gelebt natürlich wie ein König mit meinen Euros, ja. Aber wenn du dann Pizza bestellst und bekommst alle 2 Wochen ein neues Menü und die Preise sind gestiegen.
Ja, ja, ja. Das heißt in Zimbabwe auch. Ja. Du hast Speisekarten, wo kein Preis dabei steht, sondern du hast dann hinten einen extra Zettel, wo die Preise gelistet sind, weil den tauschen sie ja immer aus.
Gut, das ist die Frage, wie viele Gastronomen in Österreich zuhören und sich das jetzt auch mal überlegen.
Ja, das war eine gute Idee.
Anita, ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinen Reisen als Bitcoin-Nomadin. Ich hoffe, dass wir uns, wie gesagt, zusammenrufen können, wenn du zum Beispiel in Südamerika bist und du uns berichten kannst. Und sag uns noch, wie man dich findet, wie man dir folgen kann.
Ja, am besten auf Twitter, @AnitaPosch. Dann die Bitcoin for Fairness-Webseite, die ist unter BFF BTC, also BFF Bitcoin abgekürzt.
Best Female Friend, sagt man auch.
Ja. Oder Best Fucking Friend oder Best Friend Forever, ja, egal. Ja, der Schmäh ist schon Absicht. .org, also BFF BTC.org. Und mein Podcast ist die Anita Posch Show. Ja, und mein Newsletter ist unter anita.link/news.
Das haben wir jetzt eingerichtet.
Das haben wir jetzt richtig gemacht.
Wunderbar, danke Anita. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.